超级家和 pop culture。
Herzlich willkommen bei
1000 Jahre Popkultur.
Wir sind immer noch null Bock, aber es ist null Problemo für uns.
Absolut. Wir gehen back to the 80s.
Genau.
In die Wieder crazy, mal. Crazy 80s.
Zum zweiten Mal mittlerweile. Ja. Und wer weiß, wie oft noch.
Mal sehen.
Wer weiß, wie oft
Wir wissen
noch.
Natürlich auch jetzt schon, dass wir ein Addendum haben werden.
Natürlich, ja. Mindestens
das
eins.
Das gehört für eine Jahrzehnte-Geschichte.
Mindestens eins.
Mindestens eins.
Vielleicht sogar...
Viele andere. Mal sehen.
Irgendwas mal noch so genau. Im Raum stehen. Ja. ja, wer weiß denn noch, wo wir...
Ich wollte gerade abfragen.
Wo wir letztes Mal stehen geblieben sind.
Ja, ich weiß es noch.
Du weißt es
ja,
noch.
Ja, aber mal gucken, ob sich noch jemand meldet.
Ich sehe keine Finger, also musst du es sagen.
Ja, wir waren beim Stichwort Italo-Pop, Italo-Disco.
Genau.
Sie?
Richtig.
Sie. Und haben uns gefragt, Bene. Wo denn da möglicherweise die Unterschiede liegen könnten. Und
genau.
Da hat es gegeben.
Wie hat es gegeben? Ja. Und zwar eklatant. Und ich habe ja letztes Mal zum Ende der Episode mal noch so einen Italo-Pop-Gassenhauer rausgehauen. Mhm. Und die Definition war bis dahin an dem Punkt, dass wir gesagt haben, die poppigen Sachen, das hast du ganz schön auf den Punkt gebracht, die sind mehr ausproduziert, musikalisch vielleicht etwas wertvoller, mhm. auch textlich haben die Tiefgang. Und da hast du eigentlich auch schon die Key-Components zumindest von der Pop-Seite schon mal sehr gut zusammengefasst. Ich möchte jetzt natürlich noch auf Italo-Disco kommen, denn Italo-Disco ist tatsächlich eine Stilrichtung, die, naja, in den 80ern schon existierte, auch als Wort. Aber ich glaube, die Bedeutung für was die elektronische Tanzmusik anbetrifft, ist man sich erst viel später klar geworden. Und zwar, man bezeichnet Italo Disco halt eine Stilrichtung innerhalb der elektronischen Tanzmusik, deren Produzenten und Komponisten und auch teilweise Interpreten eben aus Italien stammen, kann man sich denken. Und der Begriff entstand bereits in den 70er Jahren. Und die Blütezeit hatte Italo Disco allerdings dann in den 80ern. Und Prototyp dieser Stilrichtung ist das von 83 vom italienischen Sänger Raff veröffentlichte Lied Self Control, was du mit Sicherheit kennst,
natürlich.
Und auch die Laura Branigan-Version. Und Italo Disco hat eben eine ganze Menge One-Hit-Wonder hervorgebracht, das muss man auch dazu sagen. Lustigerweise wurde die Bezeichnung Italo Disco nicht etwa von den Italienern erfunden, sondern der deutsche Bernhard Mikulski, der Gründer von Zyx Records, einer sehr großen, auch heute noch existierenden Plattenfirma im Bereich der elektronischen Tanzmusik, der hatte diesen Begriff in den späten 70er Jahren verwendet, um italienische Disco-Interpreten regional von anderen Ländern abzugrenzen. Da hat er wahrscheinlich auch damals nicht drüber nachgedacht, dass das später mal so einen Impact hat. Ja. Disco als Musikgenre hat sich in Italien relativ früh schon auch entwickelt, genauso wie bei uns auch. Natürlich nicht ganz so früh wie in den Staaten, aber eben relativ kurz danach. Und begünstigt durch den Film Saturday Night Fever erfuhr Disco-Musik auch in Italien dann so einen Boom halt. Und Ende der 70er, da kamen dann so Künstler wie La Bionda oder auch Giorgio Moroder und Umberto Tossi, die die ersten Disco-Versionen von älteren Stücken veröffentlicht haben. Ja, und Anfang der 80er, da kamen dann erst diese Interpreten namens Rigiera, Baltimora, Tarzan Boy.
Tarzan?
Kennst du noch? Ja.
Wie so ein krasses Video, glaube ich.
Ja, genau.
Und was hattest du zuerst genannt?
Rigiera.
Ja, hatten die nicht so einen Sommer?
Vamos a la Playa.
Vamos a la Playa. Ach, guck, Spanisch plötzlich.
Ja.
Was war denn mit dem los?
Ja, das ist auch noch eine lustige Sache.
Hat geschnallt.
Nee, es gab da eine parallele Geschichte. Ja. Es gab in Spanien auch diesen Boom. Und das lief aber unter demselben Subgenre.
Ja.
Weil Spanish Disco oder Española Disco gab es nicht. Ja. Das lief auch irgendwie unter Italo-Disco, obwohl es Spanisch war. Also es gab damals so eine Mixreihe, die nannte sich Max Mix. Das waren vorgemixte Continuous Mixes, die konntest du auf Vinyl kaufen und das war quasi so ein Party-Mix. Den konntest du so durchlaufen lassen. Mhm. Da waren dann die Hits der spanischen oder italienischen Disco-Szenen drauf.
Noch?
Ja, klar.
Ja.
Ich habe auch noch ganz, es gab auch Italo-Boot-Mixes, die lustigerweise von dem Bernhard Mikulski kompiliert wurden und dann von irgendwelchen DJs zusammengebaut wurden. Und die gab es auf Platte. Da habe ich noch ganz viele von. Auch super geil. Gazebo, hattest du vorhin schon mal gesagt, natürlich auch einer der Vertreter. Ja, und dann Zu dem Zeitpunkt begann sich Italo-Disco dann eben über die reine Bedeutung als regionales Abgrenzungskriterium hinaus zu einem musikalisch eigenständigen Genre zu entwickeln. Und die Entwicklung fand 83 ihren Niederschlag in der von Zyx Music veröffentlichten Compilation The Best of Italo Disco Volume 1. So, und dann kamen nämlich diese Bootmixes, und die Bootmixes waren quasi Continuous Mixes, und diese Compilations waren dann die, ja, die Compilations, wo das kein Mix war, sondern die einzelnen Stücke kompiliert waren. Also wo du die Stücke aus den Mixen dann einzeln nochmal hattest als...
Und die Mixe waren dann...
Die Mixe waren nonstop.
Also, krass, 10
da waren keine,
Minuten.
Ja, manchmal Viertelstunde, 20 Minuten.
Also quasi eine Aneinanderreihung von Hits.
Genau, von Italo-Disco.
Das heißt, wenn man eine Party im Partykeller geschmissen hat,
dann konnte man
das einfach
droppen. Cool. Genau, brauchte man keinen DJ.
Ja.
Genau. Ja, und dann ist das eben auch nicht mehr, hat sich nicht mehr nur auf Italien beschränkt, sondern plötzlich gab es auch aus Deutschland Italo-Disco, nämlich Mike Marine zum Beispiel hatte eins, Love Spy, weiß nicht, ob du das noch kennst. Und das ist nämlich jetzt ein ganz interessanter Fakt, da wollte ich im Addendum dann irgendwann nochmal drauf zurückkommen, war auch ein wichtiger Impulsgeber für Chicago House. Chicago House, der Ende der 80er in Chicago entstand, war sehr beeinflusst unter anderem von Italo-Disco. Mhm. Mitte der 80er entwickelte sich dann aus den Italo-Disco so Genres wie Italo-House und auch Techno. Das gibt es also auch, bis heute übrigens gibt es diese Genres. Auch teilweise sehr interessante Sachen, die da rauskommen. Ja, und Mitte 2003, das ist dann schon ein bisschen fernab der 80er, da belebte die Gruppe Master Blaster mit ihrem Album We Love Italo Disco, Italo Disco wieder neu. Ja, und diese Welle hat eigentlich bis heute nicht abgeebbt. Also es gibt immer, wir machen hier auch teilweise im Nummer zu Platz hier. Wir müssen wissen, wir sind hier im Nummer zu Platz. Das ist auch ein Club, und wir haben ja auch öfters mal Italo Disco Partys, die immer ein Knaller sind. Also wir haben länger jetzt keine gemacht. Man müsste eigentlich mal wieder eine machen. Genau. Ja, und ich finde, es schreit danach, einen der großen Gassenhauer aus dem Italo-Disco-Bereich jetzt mal zu droppen. Und das Stück wirst du hundertprozentig kennen. Also würde mich wundern, wenn du es nicht kennst. Von einer, auch so einer One-Hit-Wonder-Gruppe namens My Mine.
Das sagt mir schon mal gar nichts.
Aber der Titel vielleicht, weißt du? Hypnotic Tango.
Mal sehen, so
klingelt
als Titel sagt es mir nichts.
Auch nicht, okay.
Mal sehen.
Mal schauen, wie es bei euch gleich klingelt. Ich denke, die meisten werden diesen Song schon mal irgendwo gehört haben. Viel Spaß damit.
Oh,
Ja, du musst es gestehen, du kanntest es, ne?
Ich kannte es dann doch, ja. Es ging auch an mir nicht vorbei.
Das ist auch so ein Gassenhauer hier auf den Partys, wenn man den Tune
droppt,
dann...
Sind alle auf dem Dancefloor?
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Okay. Wir haben vorhin schon mal kurz gesagt, dass sich auch ja die Dance-Moves verändert haben.
Ja, ne? Total.
Also
ja.
Jedes Jahrzehnt hat auch seine ganz spezifischen Tanzbewegungen.
Definitiv, ja. Speziell die 80er.
Ja, die 80er waren ein bisschen eingeschränkt vielleicht so.
Ja, ja. Ne? Ich glaube, das hat sich dann erst in den 90ern wieder so ein bisschen expression.
Genau. Ja, mit Madonna Express
Yourself. Ja, ja, natürlich. Genau. Oder Vogue.
Vogue, genau. Helge, es ist Zeit für ein Quiz. Ich habe ein Quiz vorbereitet. Also, die Quiz-Spielregeln. Es ist ganz einfach. Ich lese was vor und du antwortest.
Okay.
Möglichst richtig.
Ja.
Und zwar möchte ich dir, das wird auch nicht allzu lange dauern, liebe Leute, ich würde auch gerne mitraten.
Ja, sehr
es geht
gerne.
Jeweils immer um die erste Songzeile eines Songs.
Okay.
Und ich gebe dir auch mögliche Antwortmöglichkeiten. Das macht es ein bisschen einfacher.
Ja.
Denn
okay.
Wenn Musik fehlt, ist es oft schwierig.
Du darfst auch Texte an manchen Stellen, wo du dir sicher bist, darfst du es auch weglassen, den Input.
Ich kann ja zuerst ohne Antwortmöglichkeiten vorlesen und wenn du sagst, okay. Ich brauche einen Joker.
Ja, das ist gut.
Dann
das ist gut.
Sage
wie viele Joker
ja.
habe ich denn? So wie Batman, nur einen? Oder?
Naja, ich würde dir dann eben nochmal, mal gucken, wie
okay.
du dich so schlägst.
Okay.
Wie sympathisch du mir bist, danach entscheide ich. Also es geht direkt los mit dem folgenden ersten Zeilenanfang.
Ja.
Shot through the heart and you're to blame, darling.
You give love a bad man.
Yes.
Von Bon Jovi.
Bon Jovi. Also, es fängt schon mal gut an. Ich sehe schon, ich habe hier einen Pro sitzen.
Na, mal schauen.
Ja, es geht weiter mit I feel so unsure.
Puh, warte. Ich brauche mehr Details.
Gar nicht so einfach.
Nee, aber es kommt mir bekannt vor. Aber ich brauche trotzdem mehr Details. Ich hoffe, ich kriege es
hin. Ich kann dir drei Antwortmöglichkeiten nennen. Eine davon ist richtig.
Okay.
Ist es With or Without You von U2?
Sag nochmal gerade die erste Zeile.
I feel so unsure.
Mhm.
Ist es Careless Whisper von Wham?
Ja, ist es.
Ja, okay. Ja, wenn man es dann liest, dann weiß man es sofort.
Ja.
Das ist irgendwie, wenn es dann doch anders vorgetragen wird. Ne?
Ja.
So, dann haben wir I come home in the morning light.
Ja.
Ich kann es auch anders betonen.
Ja.
I come home in the morning light. Naja, ich hätte schon zu viel vorweggenommen. Antwortmöglichkeiten willst du auch.
Cindy Lauper.
Ja, natürlich.
Genau.
Girls,
genau.
Ja. Dann wirklich ein absoluter Classic. Wenn du das nicht sofort weißt, dann.
Krieg ich eine Backpfeife.
Kriegst du. Mindestens. There comes a time when we heed a certain call. Ja, genau. Man muss es.
We are the world.
Genau. Von USA for Africa.
Yeah.
Sehr gut, sehr gut. She's got a smile, it seems to me, reminds me of childhood memories.
Oh.
Das ist aber, das könntest du
nicht. Klingelt auf jeden Fall auch.
Ja.
Sag nochmal.
She's got a smile, it seems to me, reminds me of childhood memories. She's got a smile, it seems to me.
Ich brauch trotzdem mehr Details, sorry.
Okay, ist es Come on, Eileen? Ist es When Doves Cry? Oder ist es Sweet Child of Mine?
Na, letzteres.
Ja. Ich hätte noch was. Willst du noch weiter?
Ja, klar.
Ja. Rising up, back on the street, did my time, took my chances.
Survivor, Eye of the Tiger.
Yes, genau. Dann hätten wir noch, Momentchen. Wir hätten Hey Little Sister, What Have You Done? Genau so.
Billy Idol.
Billy Idol, ja.
Und weiße Hochzeit.
Mal gucken, ob ich hier noch eine Sache habe. Oder habe ich alles vorgelesen? Ja, das war's.
Hm.
Ich würde sagen, ziemlich gut bestanden.
Danke.
Ja.
Ja, ich brauchte doch zwischendurch mal.
Ja, wenn man es dann so vorliest, dann denkt man,
Also man hat. Ich hatte bei allen immer sofort irgendwie.
Ein Gefühl. Ist,
ja,
oder so,
aber bei zwei, drei war ich mehr. Da brauchte ich mehr.
Ja, wenn man es dann liest, dann weiß man auch sofort.
Ja,
genau. Immer sowas wie I feel so unsure könnte in jedem zweiten Song vorkommen.
Das stimmt, aber.
I feel so. Genau. Auch ein super klar. Stück.
Ja, armer Stück.
Ja, ja.
Ja.
Okay, ich würde mal kurz übernehmen wollen.
Ja, sehr gerne.
Eigentlich so ein
ja.
bisschen auch, um im Anschluss meinen Guilty Pleasure spielen zu können.
Ah, super, ja.
Ich hatte ja überlegt, ist das jetzt ein Guilty Pleasure oder nicht? Das werdet ihr gleich alle entscheiden und du, Helge, auch.
Ja.
Ich möchte mal kurz was vorwegschießen.
Ja.
Und zwar, ähnlich wie wir es in den 60er Jahren hatten mit der ganzen Vietnamkriegsgeschichte,
ja.
die Einfluss auf Popkultur genommen hat, hatten wir das natürlich auch in den 80er Jahren.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du darauf auch noch mal kurz eingehen wolltest, vielleicht später. ist mir jetzt aber auch egal, weil ich das jetzt mache.
Ich glaube, ich hatte es in meinen Jahres-Einzelzahl-Abhandlungen auf jeden Fall. Mhm.
Es waren irgendwie zwei riesengroße Themen in den 80er Jahren, die sozialpolitisch eine Rolle gespielt haben.
Ja.
Entschuldigung. Es ging direkt los, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, mit der Anti-Atomkraft-Bewegung. Mhm. Also Umweltschutz war ein fettes Ding plötzlich. Das, was auch jetzt wieder ganz aktuell ist, war auch schon Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre ein riesiges Thema. Mhm. Und auch da haben wir natürlich wieder die Verbindung zur Popkultur, nämlich was so Outfit und Styling betrifft, nämlich die Ökos waren plötzlich geboren. Eine Randgruppe, muss man sagen, damals, die oft marginalisiert wurde, inzwischen aber zu spätem Ruhm gelangt ist.
Ja.
Denn man hat auch heute endlich erkannt, guck mal, die haben eine ganz gute Vorarbeit geleistet eigentlich. Aber auch damals waren die schon lautstark unterwegs. Themen waren, na klar, also Anti-Atomkraft, aber dann eben auch im Verlauf der 80er Jahre sowas wie Abfallentsorgung. Also plötzlich ging es um Sachen wie Recycling, dass man eben nicht mehr das Bonbonpapier einfach so achtlos in die Busche wirft.
Genau.
Waldsterben war ein Riesenthema. Absolut, erinnerst du dich? Ja. Auch das ist jetzt wieder ein bisschen aktueller leider.
Ja.
Chemie in Gewässern, fettes Ding.
Ja.
Saurer Regen zum Beispiel.
Ja, total krasses
Thema. Da habe ich eine Story, meine Schwester möge es mir verzeihen. Ich werde die jetzt einfach mal vortragen hier. Die hatte, das war gerade so das große Thema, saurer Regen, was immer das heißen mag. Woher kam dieser Regen? Warum war der sauer?
Saure Pommes kenne ich so.
Saure Pommes? Ach ja, die stimmt. Jedenfalls gab es diesen ominösen sauren Regen offensichtlich. Und der war auch nicht gesund.
Ja.
Und meine Schwester hatte eine Jeans an, die sie aber mit der Hand gewaschen hatte.
Mhm.
Und fuhr auf ihrem Fahrrad, ich glaube auf dem Fahrrad, und es fing an zu regnen. Und die Jeans hatte sie nicht richtig ausgewaschen und es schäumte dann so ein bisschen. Und der erste Gedanke war, fuck, saurer Regen.
Jetzt werde ich weggeätzt.
Fun Fact zum Thema Umweltschutz und saurer Regen. Also es war allgegenwärtig, wirklich, muss man echt sagen.
Ja,
ne? Und natürlich auch das Ozonloch durch die Erderwärmung.
Ja.
Also vielleicht erinnerst du dich auch noch daran, wir lebten ja von Haarspray, haben wir vorhin schon offenbart.
Oh.
Das wurde überall zugefügt.
Ja.
Und ich weiß nicht, vielleicht war das auch Quatsch, aber plötzlich hieß es FCKW-freie Haarsprays oder Sprühdosen generell gäbe es.
Mhm.
Und die würde man daran erkennen, dass an der Kappe ein kleines Loch ist. Vielleicht war das ein Urban Legend oder so.
Das ist echt? Geil. Das wusste ich nicht mehr.
Wir haben immer nach diesem Loch gesucht. Im Supermarkt. Hast du das Loch? Ja. Taft. Und Gart sind mit Loch.
Geil.
Ja.
Das wusste ich nicht mehr.
Studio Line? Nicht.
Ja. Ah,
ich weiß es nicht mehr, sorry.
Okay.
Nichts gegen Studio Line.
L'Oreal wird ja passen, der Antichrist.
Ich glaube, die waren wahrscheinlich sogar mit so, man will ja verkaufen.
Ja.
Das ist ja die oberste Prämisse.
Das stimmt.
Jedenfalls das zum Thema Umweltschutz. Und ganz fett dann Anfang der 80er Jahre, das ging an mir vorbei, weil ich noch zu klein war. Aber du hast es vielleicht mitbekommen, nämlich die großen Demos zum Thema Friedensbewegung.
Ja, ja.
Stichwort NATO-Doppelbeschluss.
Mhm. Sagt mir noch was.
Sagt dir wahrscheinlich, zumindest als
Begriff. War damals Begriff, abstrakt, ja.
Als Begriff, genau. Für viele war es aber ganz real.
Ja.
Und für uns im Grunde genommen auch, denn was war geschehen? Kalter Krieg war noch fett am Start. Mhm. Etwas, das man sich heute in der Form auch nicht mehr so vorstellen kann.
Nee, er läuft heute anders. Ne?
Er läuft heute anders ab, genau. Ja, es ist eher ein leiser Krieg.
Genau.
Ja. Aber es gab den eisernen Vorhang noch.
Ja.
Und somit auch den Kalten Krieg. Und es ging um Waffen- und Raketenstationierungen.
Ja.
Und Europa stand eben im Spannungsfeld zwischen Ost und West.
Mhm.
Die Russen, die Sowjets hatten da irgendwas stationiert. Krasse Raketen, Flugkörper, keine Ahnung. Dann antworteten die Amerikaner mit den zwei krassen Geschichten, nämlich Pershing 2 war eine atomare Mittelstreckenrakete. Das klingt auch schon so krass genug irgendwie. Und mit dem Marschflugkörper Cruise Missile.
Oh, ja.
Auch das ist noch ein Begriff, der Albträume schafft, finde ich.
Definitiv. Ja.
Das Problem war, wie gesagt, dass eben Europa da mittendrin lag. Ne? Mhm. Also wenn es wirklich zu einem Krieg gekommen wäre. Und das war alles doch noch sehr real. Also wenn ich dran zurückdenke, so in Filmen, Stichwort James Bond, da gab es den roten Knopf.
Ja.
Also wenn den jemand drückte, dann war es aus und vorbei.
Weißt du noch, in welchem Teil das war, wo dann auch die Dinger losfliegen und man die ganze Zeit begleitet beim Fliegen und so? Boah, das fand ich so gruselig.
Oder war das die Live-Bilder aus dem ersten Irakkrieg?
Nein, das waren wirklich tatsächlich aus dem James Bond. Mhm. Und ich weiß gerade nicht, ob es der Spion, der mich liebte, war oder auch ob es, weiß ich gerade nicht. Also auf jeden Fall gab es das. Oder Diamantenfieber, nein. Egal, komme ich jetzt eh nicht drauf. Aber das gab es definitiv, werde ich nie vergessen, diese Szene. Die war schon ein bisschen gruselig.
Ja. Also es war schon eine reale Hintergrundangst. Ja. Vielleicht jetzt nicht im Alltag unbedingt, aber so, ja. Es war irgendwie doch real.
Ja.
Und eben insbesondere die Stationierung dieser krassen Raketen und Marschflugkörper gefiel vielen Leuten nicht. Mhm. Ne? Man war eigentlich eher auf atomare Abrüstung aus in der Bevölkerung, aber die Großmächte dieser Welt wollten davon nichts wissen.
Mhm.
Und infolgedessen gab es dann massig Demos. Ne? In Deutschland gab es Demos mit, weiß nicht, bis zu 500.000 Menschen auf der Straße. Mhm. Ne? In Bonn, Berlin, Hamburg und wie sie nicht alle heißen, all diese Städte. Sitzblockaden, noch und nöcher.
Ja.
Also es ging ab.
Ja, total.
Und zwar wirklich so zwischen 1979 und 83. Das war sowohl so die Hochzeit.
Mhm.
Und welche Partei ist unter anderem auch gerade aus der Umwelt- und Friedensbewegung hervorgegangen?
Lass mich überlegen.
Genau, die AfD. Ja. Nein, das waren natürlich die Grünen 1980 mit ihrer Gründung.
Genau.
Das war auch natürlich ein Novum, dass da plötzlich Politiker mit Turnschuhen in den Bundestag marschierten und strickten.
Ja.
Ja. Kann man machen.
Und schnodderig.
Heute würde man aufs Smartphone.
Ja, genau.
Ja. Und ein anderes großes und auch richtig schreckliches Thema war dann eben das Aufkommen von AIDS.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du das noch in der Vorbereitung irgendwie berücksichtigt hast.
Ja, das ist auch bei meinem Jahreszahl-Ding Thema auf jeden Fall.
Ja. Auch das muss man sagen, ist so die Erkrankung, die sich durch die 80er Jahre gezogen hat.
Ja, klar.
Und selbst ich als Kind habe das mit bedacht.
Mhm.
Und zwar Ende der 80er Jahre wollte ich mit zwei Freundinnen Blutsbrüderschaft schließen.
Hey.
Heute würde man Blutsschwesternschaft oder sowas. Also klassisch, wie man es eben aus dem Fernsehen kannte. Mit, ja, jetzt nicht unbedingt die Pulsadern aufschneiden. Wir wollten dann unsere Fingerkuppen nehmen und dann unser Blut austauschen.
Ja.
Bis uns dann der Gedanke kam, Moment mal, vielleicht ist einer von uns ja mit HIV infiziert. Wir waren 12 und es war mehr als unwahrscheinlich, dass das eine von uns irgendwie hätte haben können.
Mhm.
Ohne Bluttransfusion, Geschlechtsverkehr etc. Ja. Mit 12, ja.
Das war schon sehr früh, ja.
Genau, und wir haben uns dann irgendwie auf was anderes geeinigt. Wir wollten dann quasi auch mit Blut arbeiten, aber dann eben auf dem Papier irgendwie dann drücken und so. Ne? Also das war schon auch so im kollektiven Mindset verankert.
Mhm.
Ich denke, viele von euch kennen die Geschichte von HIV-AIDS, aber in welchen... welchen Weg es auch in die Popkultur gefunden hat, weil eben auch viele Künstler davon betroffen waren. Ne?
Total,
also ganz klar, spätestens 1985, als Rock Hudson seine Erkrankung offenbart hat und wenig später dann auch verstorben ist an den Folgen von AIDS. Irgendwie so der Schrecken überall, weil man wusste, krass, selbst dieser Herzensbrecher ist daran erkrankt.
Ja.
Und
Freddie Mercury
dann ein bisschen später, genau. Liz Taylor hat sich dann der Sache angenommen, auch relativ früh, ab 1984 schon, und hat dann ihre ersten AIDS Foundations sozusagen gegründet und Geld gesammelt für die Aufklärung und für den Kampf gegen diese Erkrankung.
Ja.
Und jetzt auch nochmal beim Nachlesen einiger Artikel dazu. Ich hatte das, man ist Kind, man kriegt das nicht so mit, aber es ist schon heftigst auch in den Medien gewesen. Natürlich haben sich Leute gefragt, was ist das eigentlich? Mhm. Ne? Also man wusste ja am Anfang ja gar nicht, warum erkranken Menschen? Und dann erkrankt vor allem eine Zielgruppe erstmal nur.
Stimmt,
ne? Also es fing ja tatsächlich erstmal in der Community der homosexuellen Männer an.
Ja.
Ne? Also eine Gruppe, die ohnehin schon marginalisiert war, wurde jetzt nochmal doppelt irgendwie da an den Pranger gestellt.
Ja, ja.
Und es herrschte schon auch eine Furcht. Und die wurde auch geschürt, tatsächlich.
Ja.
Also ob zu Recht oder zu Unrecht. Aber wie gesagt, im Rückblick habe ich jetzt nochmal gelesen, dass gerade die Zeitschrift Der Spiegel da wohl auch ganz schön meinungsmachend war.
Ah, guck mal, das wusste ich auch nicht. Mhm.
Und wenn man nochmal andere Berichte liest, dann gab es auch unter den Betroffenen, also auch unter den Infizierten eine Furcht, aber vor allem auch eine Furcht dafür, es zu offenbaren und zu sagen, so, ich bin erkrankt. Denn man wollte sich nicht noch mehr ins Abseits stellen lassen.
Hast dich gerade geoutet als homosexuell.
Und dann auch noch irgendwie eine ansteckende Erkrankung.
Ja.
Und am Anfang dachte man ja wirklich, weil man nicht aufgeklärt war, es würde durch das gemeinsam geteilte Wasserglas irgendwie übertragen werden oder so. Ne? Heftig. Bitte? Ja, als wäre es eine Erkältung oder so, die man sich einfangen kann. So war es natürlich nicht. Und es kam dann auch im Laufe der 80er Jahre zu Aufklärungskampagnen. Am bekanntesten in Deutschland ist natürlich der Werbespot von 1989. Tina, was kosten die Kondome?
Ja, der war von 84?
89, habe ich 84 89 gesagt?
Ja, ich habe 84 verstanden. Aber
89. Krass. Relativ spät eigentlich, wenn man bedenkt, dass...
Ingolf Lück.
Ingolf Lück und Hella von Sinn.
Ja.
Ingolf Lück steht an der Supermarktkasse ganz verschämt und kauft Kondome, denn das war plötzlich Thema.
Ja.
Ne? Und Hella von Sinn, beide waren damals Comedy-Superstars, ruft dann quer durch den Laden, Tina, was kosten die Kondome? Ja. Und dann sagt irgendwer, eine junge Frau, glaube ich, sagt in der Schlange, die kosten so und so viel. Ja, und dann meldet sich eine ältere Dame neben Ingolf Lück und die weiß Bescheid, weil das nämlich im Sonderangebot verkauft wird.
Genau.
Ja.
Das war auch verlinken eigentlich, hoffentlich
auf findet jeden man den Fall, auf gibt AIDS keine Chance, das war dann so das Motto.
Genau.
Ja. Und ich glaube, das hat auch dann zu einer großen Aufklärungswelle beigetragen, tatsächlich. Mhm. Was ich noch interessant fand, war, dass VH1, der Fernsehsender, der Fernsehsender, der hat mal dann rückblickend versucht, den popkulturellen Umgang mit HIV/AIDS in Phasen zu unterteilen. Und ich finde es auch recht spät, dass die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erst 1989 mit so einem Spot irgendwie
in die Ecke kam. Ja, das stimmt.
Wenn man denkt, dass man bereits 1981 von ersten infizierten Fällen gesprochen hat.
Das ist man nicht so schnell. Ne?
Ja, aber auch in Amerika, glaube ich, weiß nicht. Also
Das
ist, verlief dann alles eher, also es gab dann auch schon Dokus dazu offensichtlich, auch im Verlauf der 80er Jahre.
Ja.
Aber die waren eben nicht massentauglich. Ne? Mhm. Und sie behandelten doch eher eine bestimmte Szene.
Mhm.
Ne? Und es war noch nicht so richtig, dass alle damit was anfangen.
Es war noch nicht Mainstream.
Noch nicht Mainstream, obwohl es eigentlich grundsätzlich das ja war.
Ja, ja, klar. Sollte es zumindest bitte? Sein. Also.
Ja, eben, genau. Irgendwann merken es ja noch andere, dass es eine Gefahr für alle darstellte. Mm. Ne? Die haben es mal unterteilt in Phasen, und zwar zwischen 1980 und 1985 haben sie es als Phase der Stille bezeichnet, im Umgang der Popkultur mit dem Thema.
Ja.
Von 1985 bis 1990 war das Thema der Angst vorherrschend. Mhm. Und eigentlich erst ab 1990 ging es dann um Aktivismus und später dann um Mainstream. Also ab Mitte der 90er Jahre war das Thema dann auch im Mainstream angelangt.
Ja. Wo später erst?
Wir denken an Filme wie Philadelphia zum Beispiel, 1993 mit Tom Hanks, wo sich dann auch ein großes Hollywood-Kino dem Thema angenommen hat. Ne?
Ja.
Mhm. Es gibt eine Doku, die ich noch nicht geguckt habe, die aber hochgelobt ist und die wir auch verlinken werden. Die gibt es, glaube ich, auf YouTube frei zu sehen, falls sich jemand dafür interessiert. Ansonsten hast du es schon genannt, Freddie Mercury war eines der bekannten Opfer, 91, aber auch Keith Haring, der Künstler, der 1990 verstorben ist. Und viele, viele Infizierte tatsächlich auch. Ne?
Ja.
Ja, so, und ich würde sagen, jetzt ist die Zeit gekommen für mein Guilty Pleasure.
Okay. Was gibt es für einen besseren Moment?
Es ist natürlich schwierig. Also amerikanische Protestsongs kann man sich gut geben.
Ja.
Wenn wir nach Deutschland gucken, wird es schon ein bisschen schwieriger.
Kritisch.
Aber ich habe einen gefunden, der vielleicht
jetzt
Pleasure oder Guilty Pleasure sein könnte.
Bin ich sehr gespannt, weil ich hatte nämlich auch erst einen auf dem Zettel, der allerdings gar nicht unbedingt Guilty Pleasure für mich ist, weil ich ihn in der Kindheit gehört habe. Ich sage erstmal nichts.
Ja, genau. Deswegen
wenn du den
kann
jetzt
auch so
hast, dann muss ich leider vom Stuhl fallen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass du den als Guilty Pleasure wahrnehmen
Das könnte aber gut sein, denn auch ich kenne diesen Guilty Pleasure.
Ja.
Dieses Guilty Pleasure?
Ja.
Aus meiner Kindheit. Meine Eltern hatten das auf einem Tape.
Ja.
Meine Mutter fand das Stück super.
Ja.
Eigentlich war es ein One-Hit-Wonder des Interpreten.
Ah ja, dann ist es das schon mal nicht.
Ist es nicht? Mhm. Okay. Die Rede ist von Hans Hartz. Die weißen Tauben sind müde.
Super.
Und ich verbinde das total mit Kindheit.
Ja.
Kann deswegen gar nicht so richtig sagen, ist es jetzt guilty oder nicht guilty.
Ja.
Das müssen andere entscheiden, nachdem wir es jetzt gemeinsam gehört haben.
Okay. Die weißen Tauben
sind müde.
Sind müde.
Ja.
Viel Spaß damit, oder? Auch nicht.
Glas, genießen wir den Augenblick, ab morgen gibt's den Wein nur Wasser. Komm her und schenk uns nochmal ein, so viel wird morgen anders sein. Marie, die Welt wird langsam blasser. Die weißen Tauben sind müde, sie fliegen lange schon nicht mehr. Sie haben viel zu schwere Flügel, und ihre Schnäbel sind längst leer. Jedoch die Falken fliegen weiter. Sie sind so stark wie nie vorher. Und ihre Flügel werden breiter. Und täglich kommen immer mehr. Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr. bleib noch Marie, der letzte Rest reicht für uns beide allemal. Ab morgen gibt's statt Brot nur Steine. Komm her und schenk uns noch mal ein, denn so wie heute wird's nie mehr sein. Marie, die Welt reist von alleine. Die weißen Tauben sind müde. Sie fliegen lange so nicht mehr. Sie haben viel zu schwere Flügel. Und ihre Schnäbel sind längst leer. Jedoch die Falken fliegen weiter. Sie sind so stark wie nie vorher. Und ihre Flügel werden breiter. Und täglich kommen immer mehr. Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr.
Ergreifen, ne?
Ja.
Ja.
Guilty oder nicht guilty?
Heute guilty, damals nicht. Nein, Quatsch. Nein, es ist ja ein cooler
Man
Song.
Man kann es schon hören.
Man kann es hören, ja. Also es gibt schlimmere Sachen. Also gerade wenn ich jetzt
Hätte
so.
Hätte ich Herbert Grönemeyer erst gesungen, dann würden alle sagen, geil.
Ja, definitiv. Ja. Das ist wohl wahr. Der hätte es theoretisch singen können auch. Es wäre so ungefähr in die Richtung auch gegangen. Ja. Hm. Nee, sonst. Ich weiß gerade gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Deshalb mache ich jetzt mal einfach weiter mit dem Jahre 1983. Ein paar interessante Facts. Nachdem mit 82 Jahren Dallas total durchgestartet ist in Deutschland, folgte 83 dann der Denver Clan. Mhm. War nicht weniger erfolgreich in Deutschland. Nena singt 99 Luftballons. Und erobert damit im März 83 die deutschen Charts.
Übrigens auch nochmal so ein Nachschlag zum Thema Friedensbewegung.
Ja, definitiv. Genau. Ja, wenig später geht der Song auch in Mexiko, Japan, Australien und Kanada auf eins der Single-Charts. Mhm. Und Amerika und England kriegen von der Sängerin aus Hagen auch bald nicht mehr.
Ja, und gab es da nicht diese Story, dass Nina Hagen verantwortlich ist dafür, dass 99 Luftballons in den USA...
Das ist eine interessante Randinformation. Ich werde das nachprüfen.
Ich glaube, dass es sich dabei um Nina handelte.
Das könnte
Nina
sein.
Hagen war irgendwie zu Gast in einer Radiosendung
und
brachte dieses Stück
mit. Ah, alles klar. Ja, das
mir ziemlich sicher.
Könnte gut sein. Würde ich ihr zutrauen. Ja. Die Punks gehören plötzlich ins Stadtbild und bunte Haare sind also plötzlich an der Tagesordnung, genauso wie Iros und Springerstiefel und Sicherheitsnadeln.
Und Nasenringe aus Phosphor.
Ja, natürlich, genau. Und die brennenden Schulen, die fehlten leider.
Ja.
Heute haben wir Fridays for Future, das ist schon mal ein Anfang. Der Stern veröffentlicht die Hitler-Tagebücher und meint damit, den super Clou gelandet zu haben.
Aber
und leider stellt sich heraus, dass es doch eine Fälschung ist.
Ja.
Und der Kurzfälscher Konrad Kujau steckt dahinter. Genau, Alphaville wird gegründet. kennst du auch noch, ne?
Natürlich.
Big in Japan, Band. Hammer. Ja. Wusstest du, dass zwei von denen aus Enger kommen?
Ich wusste, dass sie hier aus der Region sind. Mhm. Und wie heißt der Sänger nochmal?
So Marian.
Gold?
Ja.
Genau. Gibt es einen besseren Namen?
Nein, Hammer. Nein. Da kann man nur
Hits und die haben richtig mit. Gute Sachen.
Ja, ja, definitiv.
Ich meine, also, Big in Japan ist...
Die ersten vier Singles, alle ja. der Knaller. Ja. Big in Japan, Sounds Like a Melody.
Genau.
Forever Young.
Forever Young.
Jet Set. Also alles... Ja. Top-Songs. Genau, und die kamen an den Start und haben auch gleich schon den ersten Hit mit ihrem ersten Stück. Flashdance kommt in die Kinos, 83, und wird nicht nur durch die Tanzsequenzen, sondern auch vor allem durch den Soundtrack ein Knaller.
What a feeling.
Genau.
What a feeling.
Irene Cara war es. Ne? Komponiert übrigens wieder von niemand geringer als von Giorgio Moroder. Mhm. Der war nämlich auch immer schon sehr vielseitig unterwegs. Dann erreicht auch das Aerobic-Fieber Deutschland. Und Spandex-Look. Leckwarmer-Stulpen, genau, hießen die damals. Und Schweißbänder, wie du schon vorhin erwähntest. Genau, und das erste Handy kommt tatsächlich schon im September 83 auf den Markt von Motorola, Dyna TAC 8000 XLM. Wahrscheinlich konntest du sie mit zwei Händen nur greifen. So ja, groß war der Akku. Gelesen,
das war deshalb einigermaßen populär. Also es tauchte im Stadtbild nicht auf, nee, nur im Film.
Ja.
Weil es noch das leichteste Handy war. Ich glaube, die anderen waren irgendwie 5 Kilo schwerer oder so. Also ohne Witz, diese
Handy ist das schon fast ironisch, das Wort. Ne?
Ja, genau. Ja.
Oder mobil.
Ja, Army.
Vielleicht. Ja,
mit dem Armklemmen. auf dem Bollerwagen hinterher schieben.
Im so Akku auf dem Bollerwagen.
Demut, ja.
Musst du mal Fahrrad fahren.
Zum Atomkraftwerk fahren, um aufzuladen.
Ach so, nur ein interessanter Fact zu diesem Ding. Das konnte also ganze 30 Nummern speichern.
Oh, und, aber schon nicht schlecht.
Ja, und wog 800 Gramm.
800, siehst du, ja.
Das ist
und die anderen waren eben um ein Vielfaches schwerer.
Ja.
Die Konkurrenz.
Ein paar Hit-Facts. Udo Lindenberg tritt am 25. Oktober im Berliner Palast der Republik auf und der Song Sonderzug nach Pankow wird ein Kulthit.
Mhm.
Und die Superhits des Jahres in Deutschland sind Major Tom von Peter Schilling, 99 Luftballons hatten wir schon, Moonlight Shadow von Mike Oldfield und dicht gefolgt von Hits wie Juliet von Robin Gibb und Do You Really Want to Hurt Me von Culture Club.
Ich erinnere mich noch an einen Auftritt von... Julian Gibb?
Robin Gibb.
Robin Gibb.
Juliet hieß das schon, genau.
Das war der fünfte Bruder. ich erinnere mich noch an seinen Auftritt im WWF-Club.
Ja, stimmt, da war er. Ich glaube, mehrfach sogar. Ja. Das andere Stück war ja auch Another Lonely Night in New York.
Das kenne ich nicht.
Fand ich fast noch ein bisschen geiler. Genau, ich gehe noch mal kurz ins Jahr 84, nur so ein paar interessante Rahmenfacts. RTL Plus startet deutschlandweit durch 84 im Januar. Und zu Beginn können 200.000 Deutsche das Programm empfangen. Das wäre schön, wenn es heute noch so wäre. Okay, Olympische Spiele in Sarajevo.
Ja.
Ne? Olympische Winterspiele waren es. Katharina Witt hat die Goldmedaille für die DDR geholt.
Richtig.
Die unendliche Geschichte kommt in die Kinos und wird auch ein Gassenhauer. Tina Turner haut mit Private Dancer ein Knalleralbum raus, 84. Mit mehreren Hits gleich drauf. Die erste E-Mail kommt in Deutschland im August an. Und kam aus Wisconsin und sollte nur die erste von unzähligen E-Mails werden. Es herrscht dann auch Anschnallpflicht ab dem 1. August 84. Ne,
ja.
Musste man sich plötzlich anschnallen, weiß ich auch noch.
Ja.
War scheiße irgendwie.
Ich erinnere mich daran nicht mehr, aber ich habe dazu auch noch mal ein paar Spots online gesehen.
Ah,
das
geil.
Ist krass, wie die Leute sich dagegen gemerkt haben.
Ja, die müssen wir natürlich auf jeden Fall
schreiben. Ich glaube, dass tatsächlich dann die totale Anschnallpflicht da war, also auch für Passagiere hin.
Ja, kostete auch 40 D-Mark Bußgeld, wenn man erwischt wurde.
Das war schon nicht wenig.
Ne? Ja, heute ist das Doppelte, ne? 40 Euro.
Ja.
Jawohl, ich glaube sogar mehr mittlerweile.
60 oder so.
Ja, bestimmt, ne? Bestimmt. Ja, dann Steve Jobs präsentiert den ersten Macintosh 1984 in einer Ära, die bis heute anhält. Ja, und im deutschen Fernsehen startet die US-amerikanische Serie Magnum durch. Und die Hits des Jahres sind Self-Control von Laura Branigan, Jenseits von Eden von Nino D'Angelo und Relax von Frankie Goes to Hollywood. Habe ich auch geliebt, das Ding.
Ich nicht.
Nee?
Nee, war mir zu erwachsen, glaube ich.
Ja, okay, ja, das war's. Aber ich mochte den
also
Sound.
Also unabhängig vom Text, ne?
Ja, den habe ich so natürlich damals nicht gerafft.
Ja.
Ne? Das Video wurde ja ähnlich.
Aber Holly Johnson ist auch ein King.
Großartig,
ja.
Ich fand halt vor allen Dingen musikalisch hat mich das sehr angesprochen, weil das war diese Mischung aus High Energy, Disco Sound, der damals auch so aufkam. Und das fand ich irgendwie geil.
Du hast aber ein ganz wichtiges Highlight vergessen. Oder warst du schon mit der Liste der
Ja, hast du etwa noch eins, was ich übersehen habe?
Absolut.
Ja, bitte.
Du hast von den Winterspielen erwähnt, ja, es war ja wohl schön.
Ja.
Aber L.A. war ja wohl der Megaknaller, ja, die Eröffnungsfeier.
Ja, richtig, Entschuldigung.
Richtig? Was war daran so toll, weißt du es noch?
Warte mal. Ja, stimmt. Boah, das habe ich überhaupt nicht am Schirm gehabt.
Also, ne, alle Olympischen Spiele haben immer eine mega Eröffnungsfeier.
Ja.
Und in L.A., klar, also alles bisher Dagewesene konnte getoppt werden, plötzlich L.A., Hollywood,
ja.
da wusste man, da würde was gehen.
Ja.
Ja, und die brachten dann mal eben so einen Typen mit so einem Raketenanzug oder Raketenrucksack.
Jetpack genannt.
So hieß es?
Ja.
Ja, der flog durchs Stadion.
Ja, den letzten, den ich damals habe fliegen sehen, war Michael Jackson auf seiner
Stimmt, Tour genau, hast du ja letztens noch erzählt. Ja, ja, richtig. Also das ist ein Mega-Highlight.
Ja, oh, stimmt, ja, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass das auch da war.
Mhm. Und für mich persönlich,
ist
1984, man hat ja oft so Lieblingsjahre, ne?
Ja.
Und als 1984 zu Ende war, wusste ich als Siebenjährige, geiles Jahr gewesen. Ich weiß nicht warum.
War ein gutes Jahr.
Aber es hat sich ewig gehalten. Also wenn ich jetzt zurückblicke, 84 ist für mich immer noch eins der Jahre.
Ja, ich fand 84 auch super. Ich fand 86 auch
super. Im Dezember 84 wurde ich nostalgisch, weil 84 vorbei war.
Also bereits, aber sehr früh schon mit der Nostalgie angefangen.
Doch, absolut.
Geil. Ja, kurze Chronikbeendung erstmal an der Stelle. Ich möchte gerne aus der Chronik nahtlos zu einer Band kommen, die mich in den 80ern als aufkeimend Pubertierer direkt abgeholt hat, nämlich die Pet Shop Boys.
Witzig.
Die Pet Shop Boys waren wirklich eine Truppe, von denen habe ich, glaube ich, die ersten Platten komplett alle, sowohl Singles als auch Alben. Und irgendwann habe ich dann so ein bisschen das Interesse verloren. Ich glaube, spätestens ab Go West war so ein Punkt erreicht, wo ich dachte, nee, das gefällt mir nicht mehr. Aber davor war wirklich, haben die eigentlich einen Gassenhauer nach dem anderen fabriziert. Angefangen mit Western Girls, über Rent, über Opportunities, Suburbia,
Being Boring,
Heart, It's a Sin, was weiß ich alles.
Ich konnte mit denen gar nichts anfangen.
Ach was? Im Ernst?
Ja, ich konnte mit denen nichts anfangen.
Ja.
Ich glaube auch, dass sie mir ein bisschen zu erwachsen waren, als ich Kind war.
Ja.
Und Anfang der 90er wurden sie aber auch noch gehört.
Ja, das stimmt.
Aber auch da konnte ich nichts damit anfangen.
Nee, da konnte
in den letzten
ich
Jahren habe ich gedacht, krass. West End Girls. Es gibt kaum einen geileren Song.
Nein, ja,
das sage ich jedes Mal. Ne? Bei jedem Song, es gibt kaum einen geileren Song. Aber das ist schon. Ich wünschte, du würdest ihn gleich spielen. Ich weiß nicht, ob...
Ja, ich habe noch einen geileren Song dabei gleich.
Aber interessant. Also, es ist ja, das habe ich sowieso jetzt hier nochmal... Sorry, dass ich jetzt unterbreche gerade.
Aber
vielleicht geht es dir ähnlich.
Ja.
Dass ich so im Rückblick jetzt auch nochmal, auch in Vorbereitung auf unsere Episoden hier, aber auch schon davor irgendwie, feststelle, dass ich heute anderen Sachen was abgewinnen kann aus den 80ern, als ich... das lange Zeit konnte.
Ja, das kenne ich aber auch.
Ja.
Also das hatte ich an anderen Stellen genauso.
Ja, ne? Ne?
Also bei Pet Shop Boys ist es bei mir so, wenn ich das auch rückblickend betrachte, dass die einfach zu der Zeit die perfekte Popmusik gemacht haben. Das war einfach Pop in Perfektion. Das hatte kaum Ecken und Kanten und trotzdem war es nicht zu glatt gebügelt. Also es war eigentlich so... Ja, perfekt halt. Also,
und auch ein eigener Sound.
Ja, auch ein eigener Sound, genau. Man hat die sofort erkannt. Das lag natürlich auch am Gesang, aber eben auch, die haben auch kompositorisch einfach einiges auf dem Kasten. Und nur ganz kurz mal die Abhandlung. Also das Duo besteht aus Neil Tennant und Chris Lowe, die seit dem Herbst 85 mit Hits wie wir es eben schon gesagt haben, West End Girls, It's a Sin und so weiter, international erfolgreich geworden sind. Und schreiben, produzieren komplett selbst, haben also keinen im Hintergrund, der das für die macht.
Hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet.
Ja, nein. Also das ist halt auch, glaube ich, genau das, was sie ausmacht, weil das können die halt. Ne? Mehr als 100 Millionen verkaufte Tonträger haben die vorzuweisen. Und laut Guinness Buch der Rekorde gelten die als das bisher erfolgreichste Pop-Duo der Musikgeschichte.
Mhm.
Zu Recht auch, wie ich finde. Das ist schon definitiv eine Auszeichnung, die gönne ich denen.
Ja.
Wurden auch schon dreimal mit dem Brit Award ausgezeichnet und sechsmal für einen Grammy nominiert. Und also seit 86 brachten es die Pet Shop Boys auf 42 Top 30 Singles und 22 Top 10 Hits in den britischen Charts. Davon 4 Nummer 1 Hits. West End Girls, It's a Sin, Always on My Mind und Heart.
Always on My Mind, das Cover von Elvis.
Auch
ja,
super,
toll.
Genau. Ja, die Geschichte, wie das losging, ist ganz lustig. Irgendwie haben die sich wohl in einem Elektronikladen kennengelernt, in der Londoner Kings Road. Und einer Tenant wollte wohl ein Kabel für seinen Synthi kaufen. Und dann erzählte Tenant Low von diesem Synthesizer und gab ihm die Telefonnummer. Und drei Tage später hat er ihn angerufen und haben sich getroffen. Und dann teilten sie eben ihre Vorliebe für Dance-Music und auch High-Energy-Music, was ich eben schon mal kurz erwähnt habe. Und dann beschlossen die fortan Lieder zu schreiben. Mhm. Ja, und eben ausgehend von dieser Liebe fürs Londoner West End nannten sie sich zuerst West End und änderten ihren Namen aber später in Pet Shop Boys. Der Name soll wohl laut einem Interview Tenants von Freunden abgeleitet sein, die damals in der Zoohandlung in Ealing gearbeitet haben. Ja, da ist er wieder, unser Signature-Krankenwagen. Der darf in keiner Folge fehlen. Der aufmerksame Hörer wird das schon. Wir featuren ihn nochmal. Hallo. Herzlich willkommen, auch in dieser Folge.
Wir lachen, aber es ist natürlich auch immer ein tragisches Geräusch.
Ein lachendes und ein weinendes Auge, genau.
Ja, alles Gute.
Ja, genau. Hoffentlich war es nichts Schlimmes. Ja. Vielleicht nur ein
schwächer Anfall. Der mit Riechsalz zu beheben wäre.
Ich sage jetzt nichts, was ich sagen wollte. Sage ich dir gleich offline. Tennant arbeitete zu dem Zeitpunkt als Musikjournalist bei Smash Hits und Low war Student der Architektur. Mhm. Und nach einem Interviewtermin Tenants mit der Band The Police nutzte der die Gelegenheit zu einem Treffen mit dem Disco-Produzenten Bobby Orlando. Der ist relativ bekannt in dieser High-Energy-Szene. Mhm. Der hat damals unheimlich viel so Leute wie Divine zum Beispiel produziert, kennst du, ne? Ja. Genau. Und ja, der hat dann mit den beiden die Singles West End Girls und Opportunities aufgenommen. Und das wurde direkt ein Geheimtipp in sämtlichen Dissen in Kalifornien, Belgien und Frankreich. Mhm. Ja, nach einem Rechtsstreit haben die sich dann leider wieder getrennt. Ja, und durch das Auftreten und die Texte erlangten die relativ schnell Kultstatus. Die beiden sind offen schwul und setzen sich auch für die Schwulenbewegung ein und treten regelmäßig auf den entsprechenden Veranstaltungen auch auf. Ja, dann gab es das Album Actually. Das war, glaube ich, auch in Deutschland relativ hoch in Charts. 87 wurde Nummer 1 Hit West End Girls mit vom Brit Award als bestes Lied des Jahres ausgezeichnet. Und dann kamen weitere Stücke dazu, Suburbia, It's a Sin, Always on My Mind, alle haben sie Brit Awards abgegrast. Und 86 kam das Debütalbum, sorry, das war nicht Actually, sondern Please, Actually war erst das zweite. Und die waren beide extrem erfolgreich.
86 hätte ich jetzt auch früher verortet.
Ja, 86 war Please und 87 war Actually. Mhm. Und 88 war so das Brit Award-Jahr für die Pet Shop Boys. Und im selben Jahr drehte das Duo mit Jack Bond den Film It Couldn't Happen Here. Und das ist ein Film, der eigentlich so ein bisschen das Leben von den beiden zeigt und auch wohl so ein bisschen, ich habe den leider nicht gesehen, ich habe mir fest vorgenommen, den jetzt im Zuge dieser Folge auch zu gucken, weil mich das schon interessiert und er scheint auch wirklich geil zu sein, was ich so gelesen habe darüber. Und das Schöne ist, und da spanne ich den Bogen zu meinem jetzigen Song, ich möchte den selbstbetitelten Song It Couldn't Happen Here, den würde ich jetzt gerne spielen. Das war kein Hit, das war auch keine Single-Auskopplung, aber es ist der Titelsong zu dem Film und es ist meiner Meinung nach eine der geilsten Kompositionen von den Pet Shop Boys. Das ist sehr, also es ist auch sehr filmisch einfach so, die ganze Atmosphäre, viel Streicher, viel Drama, also sehr, sehr geil. Und das hat mich jetzt noch mehr dazu veranlasst, den Film zu schauen. Ich empfehle den einfach mal, obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe. Mache ich einfach mal. Ich glaube, man macht keinen Fehler. Genau. Das schneide ich dann. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Pet Shop Boys und It Couldn't Happen Here. We'll be right back. so ein Ding, da kriege ich auch immer einen Gänsehaut, wenn ich das höre. Das cool. geht irgendwie rein.
Ich hätte mich auch über West End Girls gefreut.
Ja, ich weiß.
Das höre ich mir dann später privat an.
Wir können es auch verlinken, so ja. als Gassenauer. Mhm. Weil ich dachte mir so, das ist so offensichtlich, das kennt schon, jeder. Das, ja, ich wollte mal einen spielen, so, der mir so ein... Mhm.
Um noch neue Silent Fans zu gewinnen.
Genau.
Ja. Mhm. Okay, wir bleiben bei Musik.
Ja.
Wir nähern uns zwar schon langsam dem Endere,
ja.
dem Ende.
Ende Gelände.
Ja, aber es soll doch noch Zeit bleiben für einen musikalischen Input.
Ja.
Und zwar soll es gehen um, naja, also mal sehen, ob du es erkennst. Es geht, wir beginnen mit einem Satz. Ladies and Gentlemen, Rock'n'Roll, der geäußert wurde und der wirklich eine neue Ära eröffnet hat, die bis heute nicht nachwirkt, aber darauf kann man auch mal zu sprechen kommen,
ja.
tatsächlich. Es soll um MTV gehen, Music Television,
geil.
Den ersten Sender überhaupt, ja. der sich ausschließlich dem Spielen von Musikclips gewidmet hat.
Wann ging er an den Start?
Weißt du das noch?
Ich habe es in meinem Jahr,
in meinem Jahr,
das
Jahr, irgendwo gesehen,
ich weiß es nicht aus dem Kopf.
Ich sag's dir, am 1.8.1981
krass, ging
der
so früh.
An den Start.
Alt.
Ja, also die 80er Jahre, das kann man jetzt schon so vorweg sagen, werden ohne MTV musikalischerseits nicht möglich gewesen.
Nee, definitiv.
Überhaupt nicht.
Aber in Deutschland.
Und die Karriere vieler Stars auch nicht.
In Deutschland war MTV da noch nicht am Start.
Nein, oder? MTV Europe kam erst später. Mhm. Kam, sage ich dir dann, wenn wir dazu kommen.
Okay.
Und auch zu Beginn war es so, dass noch nicht alle amerikanischen Haushalte MTV empfangen konnten.
Ja.
Die Vorgeschichte ist die gewesen, die ist auch ein bisschen verwirrend und auch nicht so furchtbar wichtig, aber schon Ende der 70er Jahre gab es sowohl in Neuseeland als auch in Ohio, Fragezeichen, erste Anfänge von Kabelsendern, die sich nur der Musik gewidmet haben.
Ah, okay.
Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es zu der Zeit noch keine wirklichen Musikclips gab im klassischen Sinne.
Mhm.
Also es gab zwar auch Bands, die schon Musikvideos rausgebracht haben, wie die Beatles, wie wir wissen zum Beispiel,
sagen, genau.
noch in den 60er Jahren,
mhm.
aber die dienten vor allem dazu, dass, ich glaube, darüber haben wir auch bei den Beatles gesprochen, dass wenn eine Band oder ein Künstler oder so es nicht zu einem Live-Auftritt schaffen konnte in irgendeiner Sendung, dass dann quasi ein Musikclip produziert wurde, um den dann quasi live zu spielen.
Interessant.
Mhm. Dementsprechend sahen die auch aus. Also gut, was die Beatles gemacht haben, war dann schon ein bisschen weiter auch.
Was sagen, waren
auch
die das Beatles? Schon Qualität.
Das, wie, auf jeden Fall. Auf jeden
auch
Fall.
Auf MTV laufen können.
Auf jeden Fall. Ja. Also viele 80er-Jahre-Clips kamen da auch nicht rein.
Nee,
nein. Aber das ist dann auch die Beatles.
Ja.
Ne? Das meiste war einfach nur Lippen synchron bewegen zu Musik, die im Hintergrund dann irgendwie abgespielt
genau.
wurde. Es waren eben zwei Typen namens Robert Pittman und John Legg, die eben diese Idee hatten und auch zusammen gearbeitet haben, dann doch nochmal einen eigenen Kabelsender zu starten, der sich wirklich nur um dieses Thema drehen sollte.
Ja.
Und das ging dann eben 1981 an den Start. Und am Anfang war es dann eben so, weil es eben kaum Musikclips gab, dass einfach viel wiederholt wurde, zum einen.
Mhm.
Und zum anderen auch viele Live-Auftritte gesendet wurden von irgendwelchen Konzertmitschnitten oder so, die es da ja auch schon gegeben hat. Aber man merkte eben auch recht fix, dass dort, wo MTV empfangen werden konnte in Amerika und wo ein Plattenladen in der Nähe war, dass dort, krasserweise Verkaufszahlen verzeichnet wurden von Songs, die nicht im Radio liefen, aber auf MTV.
Alles klar.
Also man merkt schon früh, dieser Sender hat Potenzial.
Mhm.
Da, wo er empfangen werden kann, da wird auch gehört von jungen Leuten.
Ja.
Und auch die Demografie war auch relativ schnell klar. Also ich glaube, zwischen 12 und 24 war so die Hauptzielgruppe. Obwohl die Macher zuerst sogar noch eine höhere Zielgruppe noch mit eingeplant hatten. Aber es war halt ein Sender für Jugendliche und junge Heranwachsende eigentlich.
Mhm.
Zu Beginn gab es 300 Videos, die in Heavy Rotation liefen. Ne?
Krass.
englische Bands waren zu der Zeit ein bisschen im Vorteil, weil es in England die bekannte Sendung Top of the Pops
stimmt,
gegeben hat.
Ja.
Und auch da spielten Musikclips eine gewisse Rolle.
Ja.
Somit waren UK-Bands da ein bisschen vertrauter mit dieser Art, Musik zu präsentieren.
Mhm.
Und eine englische Band, die quasi durch MTV nochmal zu Weltruhm erlangt ist und es auch echt dominiert hat, war Duran Duran.
Krass.
Mhm.
Geil.
Mhm. Ja. Lass mal so kurz stehen und genießen
Duran,
diesen Bandnamen.
Ja, super.
Duran Duran.
Ich auch echt abgefeiert.
Gingen mega ab in Amerika. Das war um die Zeit 1984 herum. Interessant war aber, und das ist auch MTV lange vorgeworfen worden, dass es tatsächlich zu Beginn nur weiße Künstler gab, die gespielt wurden.
Oh, okay.
Mit der Begründung, es sei ja ein Rock basierter Sender. Andererseits, wir haben gerade Duran Duran erwähnt, so richtig Rock, pur Rock waren die auch nicht, ne? Kann man nicht sagen. Also, trotzdem gab es einen Künstler, der auch schon Anfang der 80er Jahre irgendwie schon Potenzial hatte und trotzdem nicht von MTV gespielt wurde, nämlich Michael Jackson.
Ja.
Wir erinnern uns, auch die Jackson 5 waren ja schon weltweit erfolgreich. Und als er dann Ende der 70er Jahre anfing, Solo durchzustarten, und auch Anfang der 80er, war er aber auf MTV kein Thema.
Ah, ja.
Und ich finde, dass eine Anekdote finde ich super, die war mir auch bisher nicht bekannt, aber Michael Jackson-Fans werden sie im Schlaf rezitieren können wahrscheinlich. Nämlich um die Zeit von Billie Jean herum.
Ja.
Das war im Prinzip, das wissen wir auch, der Durchbruch von Michael Jackson weltweit, auch als Popstar, nicht nur als ausschließlich Soulstar oder Motownstar.
Stimmt, ja.
Es gab nämlich 1983 eine Sendung im amerikanischen Fernsehen, die hieß Motown 25 Years.
Ja.
Das war eine Art Feierstunde sozusagen für das Jubiläum 25 Jahre Motown Records. Und auch die Jackson 5 waren natürlich auf Motown vertreten und es kamen Stars auf die Bühne, die eben ihre Songs präsentiert haben. Und eigentlich sollten die Stars auch ihre Klassiker präsentieren. Michael Jackson war auch eingeladen, der hat aber gesagt, ich will gar nicht irgendwie I'll Be Loving, keine Ahnung, was er da nicht alles hatte vorher, ABC oder so spielen.
Ja, ja.
Ich will meine aktuellen Sachen irgendwie hier präsentieren. Und im Januar war Billie Jean gerade auf den Markt geworfen worden, war auch direkt auf Nummer 1 gegangen in Amerika.
Ja.
Und er hat dann durchsetzen können, als einziger Künstler tatsächlich bei dieser Gala-Sendung im amerikanischen Fernsehen, dass er Billie Jean spielen durfte. Und bei diesem Auftritt, den wir auf jeden Fall verlinken werden, weil er ein Gänsehaut-Moment ist,
ja.
Da hat er zum ersten Mal den Moonwalk präsentiert.
Aha, krass, so früh schon abgefahren.
Ja, und das ist der absolute Kracher. Also es ist ja heute noch krass, sich das mal anzugucken.
Auf
ne?
jeden Fall.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, hast du den mal ausprobiert, den Moonwalk?
Ja, es klappt nicht so wirklich.
Ja.
Du?
Ja, ich habe mal vor ein paar Jahren auf YouTube geguckt, weil ich dachte, das wird doch wohl zu lernen sein.
Ja, und kannst du?
Nein.
Ah, schade.
Ich dachte, es sieht zu einfach aus.
Mal da präsentieren können.
Nein, es ist... Nee.
Er ist nicht so einfach.
Zu krass. Ja, und er segelt da über die Bühne und
gleitet
macht das so
da.
Als wirklich. Als hätte er nie was anderes gemacht. Als
wäre er wird er so
moonwalkend aus der Gebärmutter geschossen. Also wirklich. Naja.
Der Kaiserschnitt, das war ein Moonwalk.
Genau. Jedenfalls war dann auch für MTV endlich die Zeit gekommen, sich einzugestehen, okay, Michael Jackson muss gespielt werden.
Mhm.
Es gibt auch die Legende, dass irgendwie die Plattenfirma von Michael Jackson da irgendwie auf die Tube gedrückt hat und gesagt hat, MTV, wenn ihr Michael Jackson nicht spielt, ziehen wir alle anderen Künstler ab. Das muss jetzt geschehen.
Krass.
Und 1983, 2. Dezember, war ein wichtiger Tag für die Popkultur, denn da wurde Thriller zum ersten Mal gespielt auf MTV.
Ja, und das war ja prädestiniert für MTV.
Absolut. Mhm. Und es war im Prinzip der Beginn einer neuen Ära.
Mhm.
Musikvideos waren plötzlich Kunst, konnten eine Geschichte erzählen, was es eben vorher so nicht gegeben hat. Ne?
Richtig
krass finde ich, total. Richtig krass finde ich, dass MTV dann nach jedem Mal, wenn ein Thriller gespielt wurde, angekündigt haben, um wie viel Uhr denn das nächste Mal Thriller gespielt werden würde, damit Leute dann vorm Fernseher sitzen konnten. Fand ich super.
Ja, super.
Eine andere Künstlerin, die ohne MTV nicht das Forum gefunden hätte, wie sie es dann gefunden hat, war Madonna.
Ja, klar.
Die wurde bekannt im Prinzip mit dem Aufblühen von MTV eigentlich. Mhm. Sie hatte halt vorher Club-Hits, bevor sie richtig bekannt wurde, hatte sie halt Hits in Clubs und so.
Mhm.
Ne? Es war auch ein bisschen mehr Dance-basiert, was sie am Anfang gemacht hat.
Ja, war ja auch drauf ausgelegt. Ne?
Genau, es war auch drauf ausgelegt. Holiday war dann so ihre erste große Single, 1983, die dann auch an die Spitzen der Charts geschossen ist. Und ohne Musikvideos wäre sie sicherlich auch erfolgreich geworden, aber ich glaube nicht in dem Sinne.
Vermutlich.
Denn plötzlich war auch ihr Look relevant.
Stimmt. Ja, quasi definiert, was hip
was cool,
war.
Was cool war, was hip
cool
war. Genau, ja.
ja.
ja. Wenn man sich mal das Video von Holiday anguckt, da ist sie dann in so einer schwarzen Capri-Leggings, Spitzentopf schwarz, weiß ich nicht, hat sie da auch Handschuhe, keine Ahnung, Fettschmuck am Start. Das war plötzlich ein eigener Style, den sie da so mitgebracht hat. Dann ihre Tanzeinlagen, sie da auch früh ja auch getanzt, sie war ja auch eigentlich Tänzerin.
Ja,
von vornherein.
Ja.
Netzstrümpfe waren plötzlich ein Ding. Dann kam das Like a Virgin Video, ja. Also wieder ein Video, das dann plötzlich ein Skandal, das wird übertrieben. Das Video selbst war noch kein Skandal, erst ihr Auftritt im gleichen Jahr bei den MTV Video Music Awards. Stimmt. Haben wir auch schon einmal angedeutet, wo sie dann auf der Bühne rumrollte.
Ja, hatte sie nicht nur so reizwäschemäßige Sachen an?
Ja, sie kam in einem Brautkleid, unter dem dann Reizwäsche. Stimmt. Reizwäsche ist auch so ein antiquiertes Wort. Ne?
Ich hätte auch sagen können, Strapse.
Dessous, ja. Reizwäsche. Reizwäsche. Ja, ja. Mhm. Hatte sie an. Mhm. Und klar, ich meine, die Geschichte von Madonna kennen wir alle, mega erfolgreich. Like a Prayer war dann nochmal ein Video 1989, wo sie dann quasi einen schwarzen Jesus präsentiert hat, den sie dann auch noch extrem heiß findet im Video und so. Ne? Also alle gingen auf die Barrikaden, die, keine Ahnung.
Hat schon Kani vorweggenommen.
Ja, das muss man nun wirklich sagen. Das muss man nicht sagen.
Ja.
Ja, das alles hat MTV eigentlich so gebracht. Ne?
Frage an dich.
Ja.
Nicht Fangfrage, aber interessiert mich. Weißt du, welches das erste Video auf MTV war?
A Video Killed Radio Star.
Ehrlich?
Ja.
Okay, ich dachte, das wäre was anderes gewesen.
Nee, was denn?
Ich dachte, das wären Dire Straits.
Nee, das war, ja, du bist nicht schlecht. Aber nicht ganz so gut.
Schlecht, aber sorry, leider nicht gut genug.
Nein, das war schon richtig. Es war, aber da spannst du einen schönen Bogen. Es war das erste Video, das auf MTV Europe gezeigt wurde.
Ah, okay.
Mhm.
Ah, guck mal.
Mit der Songzeile I Want My MTV.
Genau.
I Want My MTV. Genau. Mhm.
Echt, das war Video Killed the Radio Star abgefahren.
Ja.
Das hätte ich nicht gedacht. Aber macht ja Sinn.
Total. Ja. Das war quasi eine direkte Ansage.
Ja, absolut.
Ja. Ja. Ja, aber du hast schon recht. Also MTV Europe ging dann 1987 an den Start. Aus London wurde gesendet mit verschiedenen VJs. Überhaupt der Begriff VJ war plötzlich geboren.
Ja.
Auch dieses, lass uns
kennt
mal ein Musikvideo angucken. Nee, heute kennt es wiederum keiner mehr.
Das DJs stimmt. Kennt man.
Ja, das ist eben auch so. Also MTV hatte eine keine langfristige Laufzeit, weil es dann irgendwann von YouTube übernommen wurde und von allen anderen Plattformen
Internet.
Und vom Internet. Aber letztlich hat sich MTV auch selbst ins Ausgeschossen.
Ja, klar, irgendwann haben sie auch keine Videos mehr gespielt.
Genau, das fiel schon in den 90ern an im Grunde genommen. Genau. Beavis and Butthead zum Beispiel war schon so eine Sache, die abseits dann von Musikvideos
ging. Wobei ich das noch cool fand, aber später war es dann so wirklich, jetzt laufen so komische, keine Ahnung, Reality-Soaps und irgendwie so ein Scheiß. Und interessiert halt einfach zumindest mich nicht mehr.
Ja. Also, ich aber so diese Kunst des Videomachens, das ist mit MTV losgegangen. Bitte?
Die ist geblieben.
Die ist geblieben? Ich dachte gerade, du hast Scream gesagt. Und dann hättest du noch was von weggenommen.
Okay, was
auch. Scream, der Song von Michael Jackson und Janet Jackson, gilt bis heute als das teuerste Video aller Zeiten.
Ach was?
Ja.
Ehrlich? Mhm. Oh, da muss ich mir ja nochmal angucken.
Ja. Kann man machen. Ich, daran wirst du dich auch erinnern. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Video, wo sie so ein bisschen... Ja, guck es dir an. Also man denkt sich, okay, da ist eine Menge Technik hinter. Das macht es halt so teuer.
Ja.
Ne? Das gilt als teuerste Video aller Zeiten mit 7 Millionen Dollar Produktionskosten 1995.
Krass.
Und dann haben wir direkt auch Madonna, ne? An zweiter Stelle mit Die Another Day. Ich glaube, es war für einen James Bond.
Ach, echt? Ja, stimmt. Ja,
und zwar 2002.
Diese waren ja immer gut Geld reingebuttert in die Videos, die ganzen James Bond-Songs.
Genau. Und an dritter Stelle, glaube ich, meine ich, steht Express Yourself von Madonna. Madonna ist mehrfach vertreten mit teuersten Videos.
Okay, krass.
Mhm.
Krass.
Ja, und ich würde gerne noch einen ganz kurzen Schwenker zu einer deutschen Geschichte machen wollen, die wir nämlich allesamt verfolgt haben, Formel 1.
Ja, stimmt. Hm? Mit Peter Illmann.
Unter anderem, es gab ja verschiedene Moderatoren.
Ja. Stefanie Bückling.
Bücking. Ja, Bücking. Eigentlich macht nichts, ja. Aber du hast schon den letzten vorweggenommen. Kyle Bücking.
Kyle Bücking, so war es.
Genau, Stefanie Tücking und Kyle Bücking.
Stimmt.
Die haben sich, also es ging los 1983 mit Formel 1. Formel 1 war eine Sendung, für alle, die es nicht mehr wissen oder nie wussten, war eine Musiksendung, die sich ausschließlich dem Spielen von Videoclips gewidmet hat. Und vor allem auch die Charts nochmal irgendwie dargestellt hat. So. Es gab aber auch Stars, die aufgetreten sind, auch namhafte Stars. Und das Ganze lief von 1983 bis 1990.
Ja.
Zuerst in den dritten Programmen der ARD, später dann komplett in der ARD.
Das wusste ich gar nicht mehr. Mhm. Krass.
Und es gab ein Maskottchen, erinnerst du dich? Ja. Das hieß Teasy.
Ja,
das war so ein gezeichneter Hund. Ja. Auch sehr 80s.
Voll. Und kennst du noch Ronnys Popshow?
Kenne ich auch noch mit dem Affen.
Das war auch geil. Vom Otto wurde der gesprochen.
Ja, das stimmt. Es gab schon ein paar coole Musiksachen in den 80ern, muss man echt
Vorsicht,
sagen.
Vorsicht, Musik mit Frank Zander.
Mit Frank Zander, genau. Der hatte auch, glaube ich, irgendwie so ein komisches Maskottchen.
Ja,
oder?
Das ist ein komischen Hund. Auch so ein Hund, so ein
Fellhund. Ja, so ein Wuschelhund, genau.
Oder hier, Bandadas.
Alles Bananas oder Bananas? Bananas. Irgendwie sowas. Wer das denn
mit,
moderiert?
Mit Rolf Zacher und so.
Rolf Zacher, der war auch ein bisschen...
Viele ja, der war auch schräg.
Rotlicht-mäßig.
Angerotlicht.
Ja, angerotlicht.
Genau. Rötlich belichtet.
Ja. Ja. Und Peter Illmann hat dann noch später Peter Illmanns Treff gehabt.
Ja, stimmt, das gab es auch noch.
Ne? Das wurde dann immer so. Und dann gab es
Peters Popshow.
Wollte ich gerade sagen, es gab einfach ziemlich geile Sachen. Ja. Und ich erinnere mich, dass meine Eltern das auch verfolgt haben und wir Kinder auch immer nachts wach bleiben durften, um die Musik nochmal zu gucken.
Ja, das durften wir auch.
Ne? Also gerade so diese Peters Pop, nee, wie ist das? Peters Popshow?
Peters Popshow, ja. Das war ja auch immer spät. Das waren ja auch meistens so Live-Dinger.
Ja, das waren so Live-Konzerte, riesige Dinger, Live-Konzerte. Ja.
Mit wahnsinnigem Aufgebot.
Super. Ja. Da musste man, das wäre immer nochmal rauskam, ja, ob es da nicht noch ein paar gute Aufnahmen
online gibt. Auf jeden Fall.
Ne? Und dann gab es noch auch nochmal eine interessante Info im Vorspann. Dieses rosafarbene Flitzeauto,
wie
ich jetzt gelernt habe, war es ein Studebaker Starlight.
Ah, guck mal, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Das ist eine geile Karre.
Ja?
Ja? Irgendwie sieht der geil aus.
Ja. Ja. Formel 1 war das.
Ja.
Und da würde ich gerne noch einen Song hinterher
schießen. Aber selbstverständlich. Es schreit ja wohl an. Ja.
Ich finde auch. Und zwar von einer Knallerband der 80er Jahre, die komplett an mir vorbeigegangen ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich vieles erst viel, viel später zu würdigen gewusst habe. Und diese Band, von dem wir jetzt was spielen werden, den möchte ich mich künftig ein bisschen intensiver widmen, privat.
Ja.
Alle werden jetzt sagen, die Band in- und auswendig kennen. Was, erst jetzt?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, immerhin jetzt.
Ja.
Depeche Mode.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe es mir fast gedacht.
Ja, wir haben auch kürzlich noch
über genau, gesprochen. Genau. Geil. Cool, weil ich war nämlich erst in der Versuchung, Depeche Mode zu spielen.
Ja.
Habe ich jetzt nicht gemacht.
Das macht sie in der Tasche,
vielleicht, genau.
Ich habe mir ein Lied ausgesucht, das auch, weiß ich gar nicht, ob so ein Hit war, doch bekannt ist es, aber geht ein bisschen neben all den anderen Hits unter.
Ja.
Ganz kurz noch, was mir bei Depeche Mode auch aufgefallen ist und auch bei Madonna und bei einigen anderen Künstlern ist, dass es in den 80ern irgendwie auch eine gewisse Mode war, wenn man Fan von solchen Superleuten war, sich optisch dem Style anzunähern.
Mhm.
Also Depeche Mode-Fans sahen auch aus wie die.
Ja, das stimmt. Da gibt es auch sehr geile Dokus.
Ja?
Echt? Können wir auch direkt verlinken.
Ach, wie cool. Madonna, genauso.
Ja, stimmt. Ja.
Also man ging, ja, in den 80ern. Heute geht keiner mehr auf ein Madonna-Konzert, der so aussieht wie sie, glaube ich. Ne?
Nee,
Michael Jackson sowieso.
Ja.
Da gab es so Cyndi Lauper und so weiter. Es gab irgendwie diesen Drang, von Fans so auszusehen.
Auf jeden Fall.
Und es war auch nicht peinlich.
Nee, das war völlig okay.
Das war vollkommen okay.
Das war Hardcore-Fandom.
Ja. So, also wir hören jetzt Never Let Me Down Again.
Oh, geil. Geil.
Es ist ein super Stück.
Super geil.
So geil, dass man weinen möchte eigentlich.
Ja.
Das Stück behandelt seine Drogensucht. Der Kahn hat ja leider immer wieder mit seiner Sucht zu kämpfen gehabt.
Stimmt.
Und dieses Stück thematisiert es unter anderem.
Sehr schön. Dann hören wir diesen Meilenstein der Popkultur jetzt. was für eine Hymne, ne? Ist einfach.
Ja, und auch das Video.
Ja.
Zeitlos.
Ja, passt einfach alles.
Ja.
Ne?
Gar nicht 80er, einfach sehr zeitlos.
Genau, deshalb habe ich halt auch lange gehadert, nehme ich die Depeche Mode mit in diese Episode, weil die einfach zu sehr, also die sind für mich nicht Stil, also klar sind die auch 80er, aber die sind für mich nicht jetzt nur 80er oder nur...
Also interessant. Ich verbinde die schon sehr stark mit den 80ern durch diesen industriellen Sound.
Ja, irgendwie. Aber ich finde, sie haben ja so einen eigenen... eigenen Sound einfach. Man erkennt die ja unter Tausenden.
Die Jahrzehnte irgendwie so spannend. Ne?
Genau. Mhm. Und wenn du dir Sachen anhörst am Anfang der 90er zum Beispiel, wo sie gitarrenlastiger auch werden, auch das ist noch großartig.
Stimmt,
aber ist halt was völlig anderes. Und da, was völlig anderes ist es eben nicht, aber es ist halt, es bringt nochmal eine neue Ebene mit rein. Mhm. Und da, da dachte ich mir, okay, es wird schwierig, jetzt alleine einen Song auszuwählen. Ich hätte dich losen lassen müssen. Und wenn es dann nämlich einer aus den 90ern gewesen wäre, hätte man ein Problem. Ja. Deshalb, mal schauen. Ich bin noch nicht so ganz klar. Vielleicht kommt es tatsächlich noch im Addendum. Mhm. Jetzt hast du mir aber gerade so unterbewusst so einen schönen Ball zugespielt. Das heißt, ich muss jetzt doch noch meinen Guilty Pleasure spielen, weil das Guilty Pleasure zumindest vom Titel her in die gleichen Stapfen tritt wie Never Let Me Down. Das Stück heißt nämlich I Won't Let You Down und ist von einer britischen Band namens PhD. Du wirst sie vom Namen nicht kennen, aber du wirst den Song hundertprozentig kennen. Also es würde mich wundern, wenn du den Song nicht kennst. Und es ist ein bisschen Guilty Pleasure. Andererseits finde ich den Song auch geil.
Kannst du sagen, von wann das Stück ist?
Müsste ich gleich nochmal nachschauen. Ich meine 82, 81, sehr frühe 80er. Und ist so ein Radio-Ding einfach auch. Und damit können wir uns eigentlich auch schon verabschieden.
Ja.
Es sei denn, du möchtest noch was...
Nö.
Okay. Dann lassen wir uns euch einfach doppelt nicht down.
Ja.
Mit diesem Stück jetzt beenden wir erstmal den zweiten Teil von Null Bock.
Null Problemo. Back to the 80s.
Back to the 80s. Macht's gut. Wir sehen uns in den 80ern.
Im Addendum.
Genau. Tschüss.
Bis dann. Take me and chain me if you please.